Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 80. Wie ist Deutschland? Teil 2.
So, da sind wir wieder. Und zwar zu Wie ist Deutschland? Teil 2. Und heute diskutieren wir die nächsten Punkte, die wir uns so rausgesucht haben.
Ja. Jessica ist auch mit am Start. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen diese Woche. Und wir gehen direkt ins Thema, oder?
Genau. Und zwar die Zahlungsbereitschaft für Lebensmittel aus artgerechter Haltung. Wie viel wäre man bereit, für Fleisch aus tiergerechter Haltung zu zahlen?
Die Befragten wurden gebeten, anzunehmen, dass ein Kilogramm Fleisch aus herkömmlicher Produktion 10 Euro kostet. Danach gefragt, was sie maximal bereit wären, für ein Kilogramm Fleisch der gleichen Sorte zu bezahlen, wenn dieses von Tieren stammt, die besser gehalten worden sind, als das Gesetz es vorschreibt. Es geben 13% der Befragten an, dass sie dafür maximal bis zu 12 Euro zahlen würden, also 2 Euro mehr. Die meisten, 50%, würden bis zu 15 Euro für ein solches Fleisch zahlen, also 5 Euro mehr. 22% würden dafür bis zu 20 Euro bezahlen, das heißt also 10 Euro mehr, das Doppelte. Und 8% wären sogar bereit, noch mehr als 20 Euro zu zahlen. Und an dieser Stelle sollte noch eingeschränkt erwähnt werden, dass es hierbei um eine grundsätzlich geäußerte Zahlungsbereitschaft handelt, die aber nicht notwendigerweise auch in ein entsprechendes Kaufverhalten umgesetzt wird.
Genau, da darf ich wieder einspringen. Das ist genau das, was ich in der letzten Folge ja schon gesagt habe, dass das, was die Leute sagen und wirklich machen, eigentlich oft zweierlei Schuhe sind. Ne? Und das ist auch hier, also wäre mal wirklich interessant, diese Zahlen zu nehmen und die dann direkt auch noch in der Studie oder in dieser Umfrage zu realen Werten zu vergleichen, sozusagen. Das wäre mal interessant.
Also ich kann da momentan aus persönlicher Erfahrung ein bisschen was dazu erzählen. Wie mir in letzter Zeit immer mal wieder schon mitbekommen hat, befassen wir uns ja sehr intensiv mit dem Thema Direktvermarktung, auch selber. Wir sind ja auch aktuell dran, da was zu tun. Und ich merke aber jetzt auch momentan, wenn ich mich mit meinen Bekannten, Familie, Freunde und mit meinem Umfeld auch externe Personen unterhalte, obwohl jetzt mein Produkt viel teurer wäre oder ist, wären trotzdem viele bereit, das auch zu bezahlen, weil sie eben wissen, wo es herkommt und dass es eben auch sehr natürlich hergestellt wird und so weiter. Also die Bereitschaft meiner Meinung nach ist schon irgendwo da, ein Stück weit. Also mir fällt das vor allem in letzter Zeit schon auf.
Das sind wahrscheinlich schon einige, die das dann wirklich auch machen würden, aber der größte Teil ist vielleicht, ich weiß nicht.
Ja, also ich meine, hier 50% sagen ja, sie wären bereit, praktisch 5 Euro mehr zu zahlen, also die Hälfte mehr. Die meisten kaufen halt doch im Supermarkt dann doch das Billigste, was es gibt.
Genau. Ein Grill für 3.000 Euro und ein Stück Fleisch für 2,50 Euro.
Genau.
Sehe ich ähnlich wie ihr beiden. Ich denke mal, das ist auch immer so eine Frage wieder vom Marketing, wenn man das Ganze natürlich nett verpackt und da auch wirklich eine Geschichte zu erzählt, warum dieses Stück Fleisch teurer ist als jetzt das Fleisch bei, keine Ahnung, irgendeinem Discounter für 1,99. Ich glaube, dann ist die Bereitschaft auch einfach größer. Aber das ist halt auch wieder so eine Frage der Kommunikation, weil ich kriege es auch ein bisschen mit. Ich habe halt auch so ein bisschen Kontakt zu Betrieben, die halt eine Solawi sind, also eine solidarische Landwirtschaft, wo man Ernteanteil einkaufen kann. Und das ist halt wirklich so ein Erlebniseinkauf. Also man geht dahin mit seinem Korb, sucht sich die Sachen aus, schnackt mit den Landwirten. Und das macht sich halt am Ende doch, denke ich, irgendwann auch mal auf Dauer bezahlt, als wenn man jetzt total anonym in den Supermarkt geht und da sein abgepacktes Stück Plastik kauft. Und deswegen, also es ist immer so ein bisschen widersprüchlich. Es sagen zwar immer alle, ja, wir geben mehr Geld aus, aber letztendlich machen sie es dann im Geschäft doch nicht. Aber ich denke mal, es ist dann auch immer eine Frage, wo ist dieses Geschäft? Was wird da angeboten?
Die Tendenz geht momentan, glaube ich, schon stark in die Richtung. Und ich glaube, da kommt auch in Zukunft auf die Landwirtschaft noch eine große Chance zu, weil ich glaube, die Nachfrage wäre regional schon da, aber meiner Meinung nach fehlt es momentan doch mehr noch am Angebot als an der Nachfrage, glaube ich, weil Ich kann mir das schon vorstellen, dass viel abgenommen würde, wenn es denn da wäre, regional vor allem.
Ja, ja, definitiv.
Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Lebensmittellieferungen nach Hause. Finde ich auch ein sehr interessantes Thema.
9% der Befragten haben sich in den letzten 12 Monaten Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Dies trifft ja auf Erwachsene in Großstädten mit mindestens 500.000 Einwohnern häufiger zu als auf Einwohner kleinerer Städte und Gemeinden. 9% ja, ist schon wenig, finde
ja.
ich.
Ja.
Wenn man so den Anteil an Online-Bestellungen im Allgemeinen sieht, also ich bestelle schon sehr viel online,
ja.
aber Lebensmittel schon noch im
Unterdruck. Vielleicht, weil es da wirklich noch einfach zu teuer ist, ne? Kommen wir auch zum nächsten Punkt, der ja dazu gehört, wie wurden die Lebensmittel bestellt?
Von denjenigen Befragten, denen in den letzten 12 Monaten Lebensmittel nach Hause geliefert wurden, gibt die überwiegende Mehrheit, 61%, an, dass sie Lebensmittel online bestellt haben. Jeder 5. hatte jeden Lebensmittel telefonisch bestellt oder eine andere Möglichkeit dafür genutzt.
Okay. Ah, da greife ich mal gleich ein. Da würde mich jetzt aber interessieren, Lebensmittel im Sinne von, was man im Supermarkt kriegt, oder kann man da jetzt auch die ganzen Online-Anbieter für halt hier Pizza und Co. auch dazu zählen? Weil dann ist es schon, finde ich, jetzt nicht so überraschend, dass das eine relativ hohe Zahl ist.
Ja, wir kommen gleich zum nächsten Punkt, und zwar gelieferte Lebensmittel.
Die häufigsten Lebensmittel waren dabei Obst und Gemüse, 56%. 42% haben sich Fleisch oder Fisch, 40% Milchprodukte und 39% Nudeln, Reis oder anderes Getreide liefern lassen. Jeweils 30% haben sich Süßigkeiten und Knabbereien bzw. Backwaren liefern lassen. 23% haben Tee, Kakao, Kaffee oder Kakaopulver bestellt. Also ja. Ich glaube, so wie ich das jetzt hier so lese und sehe, es wird schon nicht um Fertiggerichte jetzt hier praktisch gesprochen. Also ich glaube, das geht schon wirklich darum, um Lebensgrundlebensmittel, also wie Milch, Joghurt oder halt ein Apfel oder eine Paprika.
Konntest du deine Frage jetzt ein bisschen beantworten, Jessica?
Ja, definitiv, definitiv. Ja, ist halt die Frage, wer nutzt das? Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher ältere Leute sind, die vielleicht auch nicht mehr eigenständig einkaufen gehen können. Weil, also ich habe noch nie in meinem Leben Einkäufe online bestellt, also zumindest keine Lebensmittel.
Ich auch nicht, aber es gibt ja diese Transport, wie soll ich sagen, Tiefkühlfahrer, die Tiefkühlwaren ja immer nach Hause fahren. Das sind, glaube ich, noch die älteren Leute vielleicht, ich weiß nicht.
Also, oder diese Kochboxen.
Ja, genau, das kommt immer mehr. Ich kann da kurz die Frage auch gleich beantworten von der Jessica. Also es ist so, dass die meisten sind auf jeden Fall 30- bis 44-Jährige. Also ich kann es mal kurz aufdröseln, 14- bis 29-Jährige sind es 10%, 30- bis 44-Jährige sind es 14% und dann 45 bis 60 sind es 9% und 60 Jahre und älter sind 6%. Also die meisten sind schon eher in den jüngeren Jahren, die online bestellen, also nicht unbedingt das ältere Klientel.
Okay.
Also dann tatsächlich eher die arbeitende Gesellschaft oder halt auch die keine Zeit haben aufgrund Großfamilie.
Bequemlichkeit. Denke ich schon auch.
Ich weiß oder nicht, so Lifestyle-mäßig vielleicht sogar auch, ne?
Ja, das stimmt. Ja, genau. Viele Produkte gibt es vielleicht auch nur online, was man im Supermarkt oft gar nicht bekommt. Gerade solche Spezial-Lifestyle-Produkte. Könnte ich mir schon vorstellen. Stimmt,
die Superfoods.
Ja, genau.
Grünkohl. In allen Formen und Farben.
Ja. Der wächst bei uns im Garten aktuell. Wenn ich morgens zu meinem Fenster rausgucke vom Schlafzimmer, da wächst Grünkohl direkt davor. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht. Also, muss nicht unbedingt Superfood sein. Wir sind sehr traditionell, also bei uns wächst auch Grünkohl. ich finde es ganz interessant, dass es doch nur 10% oder knapp 10% sind, die sowas nutzen. Mhm. Also ja, ich meine, es ist schon ein Anteil, aber da sehe ich auch noch ein sehr großes Potenzial, und ich glaube, da tut sich auch die nächsten Jahre was, weil ja die ersten großen Versandhäuser schon mit so Frischlieferungen angefangen haben und so erste Tests gefahren haben und so weiter. Und ich glaube, das kommt auch noch mehr, weil die Gesellschaft immer mehr an die Haustür haben möchte und auch bekommt. Und ich glaube auch, dass im Food-Bereich da auch eine große Welle auch noch in Zukunft, was Lieferungen angeht. Ja. Also im Frisch-Food-Bereich.
Aber ich frage mich, um das Thema vielleicht auch ein bisschen abzuschließen, ist das wirklich gut? Also will man das auch fördern? Weil ich habe halt immer so im Hinterkopf, man verflucht ja schon Bestellungen, die man als Privatperson halt tätigt, aufgrund von Umweltbelastung. Und ich denke dann halt so ein bisschen mit der Logistik. Also letztendlich ist es ja besser, wenn ich zu Fuß einkaufen gehe, als wenn ein LKW zu mir kommt und mir mein Essen bringt. Ja, das ist halt das, was ich so ein bisschen kritisch sehe.
Naja, kommt vielleicht auf die Region und auf die Leute drauf an, dann schon vielleicht sogar Emissionen einsparen, wenn halt so ein Sammeltransport die Lebensmittel fahren würde.
Also ich weiß ja, nicht. Ja, ist ja schwierig.
Aber an sich hast du recht, wenn jeder wirklich mit dem Fahrrad oder laufen würde und es wirklich nicht so weit hat, wäre das definitiv besser, sich, glaube ich, beim Supermarkt selber das Zeug zu holen.
Ja, aber schau dir doch die Post an, ja? Und dann wäre es halt postähnlich vielleicht, ja? Mhm. Also da ist es ja auch so, also weiß ich nicht.
Ja, klar. Also wenn es da ein System gibt, wo man sagt, hey, das spart sogar jetzt an Emissionen und belastet weniger Umwelt, dann wäre ich voll dabei.
Ich glaube, da kommt auch was die nächsten Jahre. Ich denke, das wird auch so ein Thema sein, was sich auch noch, denke ich, stärker durchsetzen wird. Weil ich glaube, da gibt es momentan einfach noch nicht so das perfekte System, glaube ich. Das baut sich jetzt die nächsten Jahre erst auf. Und ich habe auch momentan, ich befasse mich ja mit der Szene ein bisschen, also da kommen ja auch einige Startups und so weiter, die sich wirklich darauf jetzt spezialisieren. Wird spannend.
Nächster Punkt. Erwartungen an die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland, persönliche Erwartungen an die landwirtschaftlichen Betriebe.
64% ist eine faire Entlohnung der Mitarbeiter, 63% die Qualität der Produkte und 54% die Anwendung umweltschonender Produktionsmethoden sehr wichtig. Die Pflege ländlicher Räume sowie die Offenheit und Transparenz der Betriebe ist jeweils 49% der Befragten sehr wichtig. 37% stufen die Verringerung der Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion als eher wichtig ein. Was mir hier beim Vorlesen der Ergebnisse gerade eigentlich ganz stark aufgefallen ist, ist, dass die Pflege der ländlichen Räume nur 49% für richtig halten. Und das ist auch so ein Thema, was ich immer öfters mal anspreche hier, ist, wir kümmern uns ja auch um die ganze Kulturlandschaft. Und das sehen, glaube ich, viele Leute auch gar nicht so. Und das spiegelt auch irgendwo die Umfrage für mich jetzt aktuell wieder, weil wenn wir irgendwo die Landschaft nicht pflegen würden, dann wird auch keiner mit seinem Hund Gassi gehen können, irgendwo im grünen, idyllischen.
Sondern eher in der Hecke, meinst du?
Ja, genau. 64% ist die faire Entlohnung der Mitarbeiter wichtig. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Trotzdem wird sehr billig gekauft. Also irgendwie stimmt das dann auch nicht ganz so zusammen. Mhm. Ja gut, die Qualität der Produkte ist 63% wichtig, aber das kommt auch an, haben wir in der letzten Folge schon diskutiert, dass die Lebensmittel in Deutschland eigentlich verhältnismäßig als sicher angesehen werden. Und sehe ich auch so, wir haben einen hohen Qualitätsstandard. Ja, aber gerade das Thema mit dem Pflege der ländlichen Räume und die faire Entlohnung. Also das sind zwei interessante Punkte eigentlich.
Also ich finde auch den schonen Umgang mit natürlichen Ressourcen ziemlich interessant, weil mich das auch im Studium gerade sehr interessiert. Wir hatten letzte Woche eine Vorlesung, Pflanzenernährung schimpft sich das Ganze tatsächlich auch noch. Und da hat unser Prof mal einen ganz interessanten Einwand gebracht. Es ging um das Thema Rohphosphat. Kurze Erklärung, Rohphosphat ist ein Mineral, ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln. Das einzige Problem ist nur, uns geht's langsam aus. Also es wird die Zeit kommen, jetzt vielleicht nicht unsere Zeit, aber die Zeit, sag ich mal, unserer Urenkel oder halt die Generation noch danach, da wird es diese Ressource nicht mehr geben. Und ich finde das super wichtig, dass halt man auch den Verbrauchern und allen, die letztendlich in dieser Lebensmittelkette mit dran beteiligt sind, das auch so ein bisschen bewusst zu machen, dass nicht alles unendlich da ist. Also es gibt halt auch gewisse Sachen auf dieser Welt, die haben ein Ablaufdatum. Und da finde ich es einfach super wichtig, dass wir letztendlich die Landwirte, die Konsumenten, die ganz normalen, vielleicht auch die Politiker sich da auch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Deswegen finde ich das schon gut, dass den Leuten das zu 68% immerhin auch bewusst ist.
Ja, finde ich auch. Gut, noch irgendwas dazu zu sagen?
Eigentlich nicht, außer dass mir halt so ein bisschen auffällt, dass, Verbraucher und Erzeuger eigentlich das Gleiche wollen, zu gleichen Teilen, denke ich mal auch eigentlich. Also ich fühle mich jetzt mit den ganzen Punkten auch, kann ich mich identifizieren. Aber letztendlich ist es halt immer noch so eine Frage, woran scheitert das eigentlich, wenn alle sagen, wir wollen es, aber der Weg dahin, also ist halt immer so ein bisschen problematisch.
Ja, vielleicht die Trägheit an uns selbst scheitert es meistens, ja. Aber wir sind halt alle nicht gleich, wir sind alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse und die alle auf eine Stufe zu bringen, ist wahrscheinlich echt schwierig.
Ja, aber ich sehe das schon auch ein Stück weit so, wie gerade die Jessica das eigentlich auch schon angerissen hat. Finde ich eigentlich ganz gut. Da würde ich gerne noch mal was dazu sagen, dass wir eigentlich das Gleiche wollen, aber irgendwo der Dialog halt fehlt. Ja, da ist halt auch wieder für mich dieses Volksbegehren, was in Bayern hier ja aktuell läuft, recht interessant. Da werden Sachen gefordert, die beide Seiten wollen, aber die einfach, wo keiner miteinander redet, sondern das sehr einseitig einfach als Volksbegehren irgendwo hier rausgehauen wird, und es entstand ja nicht mal irgendwie die Diskussion drüber, wie man das vielleicht gemeinsam machen könnte, ja. Und also ich finde, also wenn man schon das Gleiche will, ich glaube, dann findet man auch da auch irgendwo einen Nenner, dass man miteinander spricht, ja, weil es wird ja auch hier gesagt, dass die Offenheit und die Transparenz von Betrieben auch wichtig ist, also fast 50%. Und das sind wir ja eigentlich, glaube ich, auch in der Landwirtschaft schon ziemlich viele. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn uns jemand was fragt, geben wir doch denen auch eine normale Antwort. Und da funktioniert es ja auch. Also denke ich auch, dass wir das in den anderen Bereichen schaffen könnten. Man müsste nur halt vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr miteinander reden und es nicht so einseitig manchmal sehen und an den Pranger irgendwie stellen.
Ja. Da muss ich auch bei dem Volksbegehren mal eingehen. Der Bauernverband versucht, die Leute wegzubringen vom Volksbegehren, und die andere Partei versucht, sie hinzubringen zum Volksbegehren. Aber dass die sich mal zusammensetzen und gemeinsam mal was entwickeln, was für beide Seiten gut ist, wie du ja immer sagst, Peter, ne? Dass das einfach fehlt. Das wäre mal was, anstelle immer gegeneinander zu sein.
Ja, genau. So hat man manchmal irgendwie das Gefühl, ja, das stimmt. Ja, das war jetzt hier eine kurze, mittlere Zusammenfassung in den letzten zwei Folgen zum Ernährungsreport 2019 ist ja fürs Jahr 2018. Ja, genau, man kann sich darüber nochmal informieren. In den Shownotes ist nochmal alles verlinkt. Da gibt es verschiedenste PDF-Seiten dazu und auch sonst noch einige Informationen, die Einschätzungen dazu. Wir haben jetzt hier einfach mal ein bisschen versucht, wie sieht man das vor allem auch aus der landwirtschaftlichen Sicht, was sind das vielleicht für Perspektiven oder Probleme oder auch Möglichkeiten für die Landwirtschaft, diese Ergebnisse von dem Ernährungsreport. Wie gesagt, schaut selber auch mal gern rein, da wird alles noch viel intensiver differenziert, man kann gucken, welche Altersgruppen, welcher Bereich von Deutschland, West oder Ost und so weiter, wird da auch nochmal dargestellt. Finde ich super interessant. Und man kann sich natürlich auch die letzten Jahre vergleichen, weil das die letzten Jahre immer wieder durchgeführt wurde. Da kann man auch Tendenzen feststellen. Ich fand es sehr interessant, mich damit zu befassen, und deswegen haben wir auch die Folge eigentlich hier gemacht. Weil es doch eigentlich, finde ich, ein super Thema war.
Also eine Zahl habe ich auch noch, die fand ich eigentlich ganz witzig. Die stand ja ganz zu Anfang. 94% haben ja gesagt, es muss gut schmecken. Da dachte ich so, okay, alles andere ist egal, Hauptsache es schmeckt.
Genau, das hat der Peter ja auch mal gesagt, ne? Wo jetzt hier bei Separatorenfleisch.
Ja, hört ja auch.
Genau.
Ja. Ja, das stimmt schon. Ich glaube,
wenn es schmeckt, ist es gut.
Ja, ist auch so. Mir ist das dann auch manchmal egal, wo es dann herkommt. Ne? Ich meine, ist im Restaurant dasselbe, da weiß man auch nicht, was die verkochen, und wenn es gut ist, dann ist es gut, ne?
Ja, genau.
Wir fanden es ja wirklich spannend, und ich hoffe, ihr auch. Sagt uns die Meinung, die ihr habt dazu. Vielleicht habt ihr noch eine Ergänzung, oder vielleicht sehen wir einfach was anders wie ihr. Dann erreicht ihr uns auf folgenden Kanälen.
Ja, besucht unsere Webseite auf www.farmcast.de. Schreibt uns deine Meinung, Kommentare oder Anregungen auf info@farmcast.de. Besucht uns auf Facebook unter farmcast-landwirtschaftspodcast, auf Instagram unter farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch da, wo du uns hörst, und gib uns ein paar Sterne oder einfach ein kurzes Kommentar.
Ja, wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter,
Jessica
und Thorsten.